Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir beide diskutieren heute, ob Gold der neue Wix ist, warum Dominik und ich absolute Minderverdiener sind und ob man den Spruch fressen und saufen tun die Leute immer an der Börse aufgeben muss, ob er tatsächlich noch aktuell ist. Und wir sehen uns selbstverständlich wieder Dominiks Makro-Corner an. Und damit, Dominik, hallo und herzlich willkommen.
Heute hat er sich wieder was überlegt.
Ja, heute habe ich wieder ein super Intro gedichtet, sozusagen. Wie immer gilt natürlich auch der Disclaimer. Das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir werden auch heute wieder einige Underlyings besprechen. Wir sind möglicherweise beteiligt dann direkt, dann werden wir es dazu sagen. Falls nicht, mit Sicherheit über Konstrukte wie den MSCI World oder ähnlichem. Dominik, wir müssen reden. Gold ist doch eigentlich Krisenwährung, aber während Gold auf Rekordhoch steht, steht der Wix sehr tief. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz?
Ja, also beim Wix gibt's natürlich, haben wir in der letzten Woche schon mal gesprochen, gibt's natürlich teilweise Short-Verkaufsprogramme, was Druck auf den Wix macht einerseits. Aber wir sehen auf der anderen Seite natürlich auch eine überbordende Risiko, wie nennt man das, Bereitschaft der Anleger. Das heißt, alle gehen ins Risiko rein, Triple B Spreads sind so weit unten wie noch nie. Also alle wollen das Risiko und gehen komplett in die Märkte rein. Auf Gold sehe ich eher so von zentralbankpolitischer Seite den Bid kommen, also dass da halt viel gekauft wird.
Also du glaubst gar nicht, Retail ist gar nicht?
Na, also man kann das an den ETF-Inflows auch messen, dass wir da den Inflow eigentlich noch immer von Zentralbanken haben. Natürlich kommt immer Indien ein bisschen dazu und so weiter, aber das Retail Money ist jetzt nicht in dem großen Stil drinnen, wie man denkt.
Okay. Ja, für mich auch überraschend, dass der Wix nicht höher steht. Ja, es ist ja ein Verkaufsprogramm auf den Wix, haben wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen, aber der Wix ist jetzt schon prinzipiell sowas, dass die Nervosität der Märkte misst auch. Ja, und natürlich, wir sind in Richtung All-Time-High unterwegs oder sind nahe dem All-Time-High, sagen wir so, aber die Unsicherheiten sind ja prinzipiell so groß wie nie. Wir haben nach wie vor den Ukraine-Konflikt, wir haben nach wie vor den Zollkonflikt, wir haben nach wie vor die Staatsverschuldungen, die hohen Zinsen der japanischen Staatsanleihen. Die amerikanischen sind jetzt etwas gefallen. Für mich trotzdem die Diskrepanz noch nicht da. Gut, einerseits erklärst du es recht gut mit dem, dass das Retail Money da nicht drinnen ist. Das heißt, Retail Money geht long Aktien, aber nicht long Gold.
Also Ukraine zum Beispiel ist was schon lange im Markt verdaut ist. Da gibt es jetzt keine Neuerungen und so. Das berührt den Markt überhaupt nicht mehr. Außer da gibt es irgendwelche News und die gibt es derzeit nicht. Und wenn es News gibt, dann tendenziell eher, dass das Ganze befriedet wird und aufhört. Das heißt, von da sehe ich nichts, was den Wix anfachen könnte auf der Seite. Außer natürlich, es eskaliert, wonach es derzeit nicht aussieht. Und was wir derzeit sehen, ist einfach, dass der Retail-Trader davon ausgeht, dass wir Zinssenkungen bekommen jetzt im September, entweder 25 oder 50 Basispunkte, das mit einer 100%igen Sicherheit vom Markt eingepreist wird. Und das wird auch so passieren.
Ja.
Und jetzt gilt halt das alte Narrativ, sinkende Zinsen sind gut für Risk-on-Assets. Und deshalb schieben die Leute Geld in den Markt hinein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das lässt Gold natürlich auch wieder aufhorchen, weil das inflationär wirkt tendenziell eher.
Ja, absolut. Aber wir sind uns ja gar nicht so sicher, ob wir feiern sollen, weil die Arbeitsmarktdaten, die gestern gekommen sind, waren ja relativ schwach.
Ich feiere definitiv nicht. Also ich gebe den Anlegern da auch nicht wirklich recht, dass sinkende Zinsen gut sind für Assetmärkte. Generell ist es theoretisch so, aber es kommt immer darauf an, aus welchem Grund die Zinsen gesenkt werden. Und die Zinsen werden dieses Mal einfach nicht gesenkt, weil man den Krieg gegen die Inflation gewonnen hat, sondern weil irgendwo der Arbeitsmarkt wegbricht. Und du sprichst es richtig an mit den Arbeitsmarktzahlen. Wir haben jetzt am Donnerstag und dann die Non-Farm Payrolls und am Freitag die ADP-Daten bekommen, die schauen nicht gut aus. Also der Arbeitsmarkt in den USA, der zerbröselt.
Absolut, ja, sehe ich auch so. Und das ist das große Problem. Und deswegen ist die Zinssenkung ja nur das eine, aber die Wirtschaftsschwäche, die darauf folgt, ist das andere. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gravierend sein kann. Und ja, ich glaube, die Zinssenkungen werden ein kurzes Strohfeuer an der Börse. Ich bin mir gar nicht sicher. Also wenn es 0,5 werden, ob nicht Panik, das eher ein Paniksignal ist für mich.
Deshalb glaube ich auch, dass es 25 Basispunkte werden.
Ja, und die sind eingepreist. Also da haben wir nichts mehr Großartiges zu erwarten. Ja.
So sehe ich derzeit. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
Jetzt sagst du aber, Retail ist noch nicht in Gold. Wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen noch nicht wirklich in Gold drinnen ist, jetzt ist Gold auf einem All-Time-High, was würdest du einerseits empfehlen, also Gold als Absicherung dabei zu haben, glaube ich, sind wir uns d'accord, sollte immer ein bisschen was der Fall sein. Aber wie sagst du, spekulativ, also lohnt sich's noch?
Also spekulativ, ich würde Gold generell als Spekulation nicht verwenden, zumindest nicht Spotkäufe. Da kann ich dann mit Edelmetallaktien spekulieren. Da macht's auch Sinn, da gibt's auch Rendite. Mit Gold jetzt wirklich auf Inflationsbereich und Spekulationsgewinn zu, da gibt es bessere Vehikel als Gold einfach. Das
zum
ist
Beispiel?
Einfach, ja, alles Aktien, Edelmetallaktien, Hebelprodukte, Optionen, alles Mögliche, aber nicht Spotkäufe Gold. Das ist das falsche Vehikel, denke ich. Spotkauf Gold ist halt eher für Absicherungen da, Versicherungsgeschäfte und so weiter, das Portfolio auszubegeln, quasi zu diversifizieren. Mit einem nicht korrelierten Asset, das kann Spotgold machen, jetzt ist es zu spät oder sind wir hoch. Ja, wir sind auf Alltime High, trotzdem sehe ich uns die nächsten 2-3 Jahre weiterlaufen und wohin werden wir sehen.
Gab es nicht die Goldman Sachs oder wer hat 5.000 ausgerufen?
Goldman Sachs hat jetzt ausgerufen, dass wenn die Unabhängigkeit der Fed jetzt angetastet werden könnte, dass Gold instant theoretisch auf 5.000 gehen könnte. Es gibt andere große Firmen, die 4.000, 4.500 mittlerweile auch schon ausrufen. Also ja, bis 2030 sehe ich 4.800, was Incrementum auch sagt, und rund um Roll, Peter Stöffele, als sehr konservative Schätzung, muss ich sagen.
Okay, also ich bin für meinen Teil ja der Überzeugung, dass Gold auf jeden Fall als Absicherung reingehört. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht einen Bahnkauf laufen, wenn ich noch keinen hätte. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, sparplanmäßig kann man das schon machen, oder? In so Goldmünzen oder sowas. Wie würdest du da rangehen?
Ja, Sparpläne haben halt tendenziell immer Aufpreise. Das ist halt das, was man wissen muss. Also du bist dann immer am besten dran, wenn du erstens mal keine dritte Person zwischen dir und deinem Geld hast, wenn du es selbst machst, ohne Intermediär, weil die immer kosten.
Kann ich ja machen.
Genau, kannst du ja machen. Und bei Sparplänen ist es halt so, dass du immer einen Prägeaufschlag zahlst. Also umso kleiner die Stückelung, umso mehr Aufpreis zahlst du dann wegen Prägekosten, anteilig und so weiter. Ne? Und natürlich ist es eine sehr charmante und leichte Art, kontinuierlich ohne Kopfzerbrechen da irgendwie anzusparen. Vor allem auch für kleine Geldbörsen macht das absolut Sinn. Sonst würde ich eher sagen, dass man sich, keine Ahnung, 50 Euro im Monat auf die Seite spart und dann einmal im Jahr einkaufen geht mit dem Geld selber.
Ja, ich finde es halt, also wenn man über Absichern redet, finde ich halt kleinere Stückelungen insofern charmant, weil ich wäre wahrscheinlich nicht mit dem Goldband zum Bäcker laufen können und mir ein Kilo Gold dann abbrechen können dort. Oder
ja, das würde ich aber generell auch nicht mit Gold machen, sondern mit Silber.
Ja, gut, okay.
Das heißt, dafür habe ich Silbermünzen zum Beispiel, ja. Wo ich sage, gestern mit einer Silbermünze, die ich um 15 Dollar gekauft habe, die jetzt 42 Dollar wert ist, mit der gehe ich dann zum Bäcker und mit dem kann ich schön einkaufen gehen.
Sehr gut, ja. Zu mir kommst du bitte, wenn du da bibbelst, mit einer Goldmünze, gell?
Ja, ja. Du kriegst eine Goldzertifikate.
Ja, die kannst du am Bauch binden. Ah ja, okay. Ja, spannend auf jeden Fall und auch die Prognosen für Gold spannend. Du bist ja so das Zörakel und jetzt sage mal, nehmen wir gleich 2030, Goldstand 2030.
8.400.
Okay, und Goldstand Ende des Jahres?
Wo stehen wir jetzt? 3,6? 3.800.
Okay, also gar nicht mehr so viel.
Nein, die 4.000 wird eine harte Marke.
Okay. Spannend. Ja, also damit hätten wir das Thema Gold abgehakt. Dominik, du bist Minderverdiener.
Absolut.
Ich bin auch Minderverdiener.
Endlich sieht das wer.
Ja, aber ich bin, hallo, ich auch. Ja. Also wer Spenden an uns übermitteln will, wir werden in den Shownotes und in der Videobeschreibung gerne eine Spenden-Hotline einrichten. Nein, Spaß beiseite. Tesla hat dem Vorstandsvorsitzenden Elon Musk ein performancebasiertes Abfindungspaket vorgeschlagen, das bei einer vollständigen Erfüllung der Ziele bis zu 1 Billion US-Dollar, ja, also Billion, ja, das deutsche Billion, also 1.000 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Das größte CEO-Paket in der Unternehmensgeschichte, also generell. Und unser beider, oder vor allem mein aller Lieblings-Teilzeit-CEO ist damit wieder in aller Munde. Ist das ein ganz, ganz großer Marketing-Gag, um die Tesla-Aktie wieder auf die Spur zu bekommen? Oder wie sagst du da? Was sagst du dazu?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht richtig, wie ich das einordnen soll, weil das für mich so abstrus ist. Ich kann das real gar nicht fassen oder einordnen, wie das irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie einordnen soll, ganz ehrlich nicht. Was ist deine Meinung zu dem Thema?
Okay. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, man muss sich die Bedingungen ja ein bisschen durchlesen, die durchaus schwer sind. Also das wären dann quasi bis zu 12% der Tesla-Aktien, die er bekommen würde. Und das sind 10 Leistungsziele damit verbunden. Tesla muss zunächst einmal eine Marktkapitalisierung von bis zu 8,5 Billionen US-Dollar erzielen. Heute sind wir bei ein bisschen über 1 Billion US-Dollar. Also muss sich noch verachtfachen bis dahin. 20 Millionen Fahrzeuge müssen ausgeliefert werden. Das ist fast das 10-fache der aktuellen Jahresmenge.
Bis wann?
Das alles in 10 Jahren, also über die nächsten 10 Jahre.
Ja.
Ja. Wo sich bei mir so ein bisschen die Katze in den Schwanz beißt, auch weil, wenn ich autonome Fahrzeuge habe, brauche ich dann noch so viele Fahrzeuge? Das ist ein bisschen die Frage. 1 Million Robotaxis und 1 Million humanoide Roboter von Optimus müssen in Betrieb sein. Und Tesla muss über 400 Milliarden Adjusted EBITDA, wobei Adjusted halt immer hinadjusten kann immer alles, von vier Quartalen erwirtschaftet wird. Das ist momentan, also das ist schon sehr, sehr viel. Ja. Außerdem muss er mindestens 7,5 Jahre, wenn nicht bis zu 10 Jahre CEO bleiben, um das zu bekommen. Und die letzten Tranchen auch sehr, sehr, ja, sehr unschlüssig, hängen von einem überzeugenden Nachfolgeplan ab, also wie es dann weitergehen soll. Ja.
Also ich kann das überhaupt nicht greifen, muss ich jetzt nochmal betonen.
Ja, man muss aber dazu sagen, und das muss ich Elon Musk und Tesla zugutehalten, das erste Aktienpaket, das er bekommen hat, war ja auch nicht greifbar damals. Ja, also das war ja auch abstrus damals, wie das rausgekommen ist. Hat jeder gesagt, das ist unmöglich zu schaffen, und er hat es geschafft. Ja. Ja. Also er ist schon ein außergewöhnlicher Unternehmer, und ich glaube auch, dass er das schaffen kann. Ich glaube aber nicht, dass er es als Teilzeit-CEO schafft. Ich glaube nicht, wenn er noch mit SpaceX unterwegs ist und so weiter. Also ich glaube, das wird sehr, sehr schwer.
Aber zutrauen tue ich es ihm. Aber das ist auch das, wo er hingehört. Er gehört halt.
Er braucht das, glaube ich.
Er gehört ins Unternehmertum, er gehört nicht in die Politik. Und da kehrt er halt dann wieder dorthin zurück, wo er wirklich verortet und situiert ist. Und finde ich jetzt gar nicht schlecht. Ob das machbar ist, da fehlt mir echt die Glaskugel.
Also ich traue es ihm zu auf jeden Fall. Ob es machbar ist, weiß ich natürlich auch nicht. Es muss erst abgestimmt werden über das Paket. Im November 2025 wird die Aktionärsversammlung dazu geplant.
Es wird ja extrem viel an Regularien liegen, die heute noch überhaupt nicht einmal besprochen werden. Irgendwelche ethischen Gedanken zu humanoiden Robotern, die dann in der Privatindustrie herumrennen oder im privaten Haushalt und so weiter. Was weiß ich, Software-Updates und was da alles noch kommt, ne?
Naja.
Dann gibt es wahrscheinlich irgendwann eine Gewerkschaft für humanoide Roboter.
Also solange die Republikaner am Amt sind, sehe ich kaum da irgendwelche Grenzen gesetzt. Vielleicht bei den Demokraten dann ein bisschen mehr, weiß ich auch nicht. Aber sehe ich jetzt gar nicht so. Auf jeden Fall hat die Aktie gefeiert. 2-3% Kursanstieg, nachdem das veröffentlicht wurde. Die Investoren sehen es eher so als Signal für Fokus auf AI, Robotik und Vision. Wobei, da bin ich mir halt auch nicht sicher, weil warum soll er jetzt, hat er xAI, warum soll er allzu viel AI in Tesla integrieren? Also ich glaube, das alles ist ein ganz großer Marketing-Gag, aber ich traue es ihm zu, wenn er sich voll darauf fokussiert.
Ja. Ja, mein Thema ist halt, ich beschäftige mich generell viel zu wenig mit der Aktie, um dann wirklich qualifizierte Aussagen zu treffen, weil ich es eben nach wie vor nicht bewerten kann. Das sind so viele Zukunftsthemen, die ich einfach nicht fassen kann, greifen kann oder auch teilweise nicht verstehe. Und dementsprechend ist es halt ein Feld, in dem bewege ich mich nicht. Also es ist für mich wirklich sehr schwer, das zu beurteilen. Und ja, ich wünsch es ihm, dass er weit kommt damit. Es klingt alles sehr gut. Robotaxis reden wir halt auch schon über eine Dekade drüber. Und jetzt hat er es nicht als erster geschafft. Ne?
Und ist schwer hinten nach, ne? Das, ja, muss man auch dazu sagen.
Also
das, ja, ist, ja, ist schwierig. Ich sehe es halt.
Ich sehe halt Tesla auch nicht wirklich so als erfolgreiche Firma, weil das ist alles so substituiert von staatlichen Geldern. Die hätten ja nie die Absatzmenge auf den Markt gebracht, wenn die nicht gefördert worden wären. Ne?
Absolut, ja.
Ja, gut.
Ist es also aus charttechnischer Sicht, stehen wir jetzt genau vor einem Widerstandsniveau zwischen 360 und 380 Dollar. Wenn man da drüber kommt, dann könnte man die 500 wieder in Angriff nehmen. Und dass Tesla sehr cool, eine Aktie ist, die sehr kursgepflegt ist und immer wieder halt dann getrieben wird von irgendwelchen Spekulationen, die Elon Musk immer anheizt, sehe ich auch so. Aber ich sehe es wie du, also Robotaxi ist man weit hinten, bei humanoiden Robotern ist man auch nicht besonders weit vorne, wenn überhaupt vorne, also auch da gibt es ja kritische Stimmen. Aber wenn sich Elon Musk, glaube ich, da reinbeißt und wieder Vollgas gibt, ich traue es ihm zu. Ich bin kein Freund von ihm, aber ich traue es ihm zu.
Ja, wie gesagt, ich kann das nur wiederholen. Ich denke, es ist möglich, also, aber ich kann es schwer einschätzen.
Fressen und saufen, Dominik. Prost.
Tschüss.
Tun die Leute immer. Wir sind das lebende Vorbild hier. Aber wenn ich mir so ein paar Aktien aus dem Food and Beverage Bereich anschaue, dann könnte ich das Bier fast wieder auskotzen, muss ich dazu sagen. Ja. Wir haben Kraft Heinz mit -7%. Aufspaltung ist angekündigt worden. Wir haben Constellation Brands, was ein Alkoholkonglomerat mehr oder weniger ist. -6% wegen gesenkter Bierumsatzprognosen. Wir haben Nestlé noch einmal -3%, obwohl die Aktie schon abgestraft sieht. Die haben jetzt den CEO entlassen. Was ist los mit der Food and Beverage Branche?
Du, nichts Besonderes, das, was mit dem Gesamtmarkt los ist. Also es gibt ja zyklische und antizyklische Tranchen, also Sektoren. Das eine rennt da besser, das andere dort. Und wir haben jetzt auch wieder den Bid, sage ich immer. Also das Geld fließt derzeit in prozyklische Aktien, weil man mit der Zinssenkung rechnet und die Gelder derzeit risk-on akkumulieren. Und Food and Beverage ist halt klassisch antizyklisch oder nicht zyklisch, sagen wir so. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das teilweise daran liegt. Teilweise halt auch daran, dass im Konsumenten das Geld ausgeht und der teilweise vielleicht halt zu Dollar General geht, zu billigeren Marken umswitcht, halt nicht mehr Nutella kauft, sondern das
Nutoka.
Das Billigsubstitut.
Ja.
Und das könnte ich mir gut vorstellen. Aber generell sehe ich kein Problem in der Food and Beverage Industry, wie du sagst, dass auch gegessen, getrunken wird, immer werden, in jeder Krise auch, nur halt vielleicht andere Produkte und
sehe ich auch so. Und wenn man sich die ETFs anschaut in dem Bereich, zum Beispiel den Invesco Food and Beverage ETF, dann ist der nahe, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Alltime High ist, aber nahe High, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist sogar nahe Alltime High. Also es ist definitiv ein Problem dieser Firmen. Aber was ich schon spannend finde, und darüber können wir auch ein bisschen plaudern, ist, ob das jetzt nicht vielleicht eine Nachkaufchance ist. Ich meine, von Kraft Heinz war ich jetzt nie so wirklich überzeugt, obwohl es ein Buffett-Unternehmen ist. Ja, also halt ein Dividendenzahler, ein Verlässlicher gewesen.
Sind die 4-5%?
Wahrscheinlich, ich kann gleich nachschauen. Also das ist definitiv schon der Fall. Aber wenn man sich die Aktie halt anschaut, ist die ja seit Jahren Fenty. Ja. Also das ist definitiv jetzt nichts, was super, super spannend ist, meiner Meinung nach. Aber ich schaue danach, findest du schneller? Was ist denn das für ein Kürzel, Kraft Heinz?
Keine Ahnung.
KHC, da haben wir es.
KGV 14, 32 Milliarden Marktkapitalisierung.
Ja, und das Hoch war im Bereich von, das zumindest das letzte Zwischenhoch, Trading Fuse im Moment bei mir ein bisschen langsam. Wie auch immer, ich sehe das letzte Zwischenhoch oder das letzte Hoch war 2017 bei 67 und jetzt stehen wir bei 27. Also da nutzen halt alle Dividenden relativ wenig. Ja. Muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich dann so eine desaströse Kursperformance habe.
Stimmt, ja. Das stimmt. Also Total Return schaut da nicht so lauern aus.
Ja, also das ist definitiv was. Aber, und da müssen wir ein bisschen drüber plaudern, nicht nur, weil wir der Geld- und Bier-Podcast sind. Ich sehe halt schon in der Alkoholbranche, die ja auch niedergeprügelt wurde, doch momentan wirkliche Einstiegschancen. Wir haben eine Generation, die heranwächst und angeblich weniger soft, also zumindest weniger Alkohol, was ich so ein bisschen bezweifle, aber die vielleicht ein bisschen zu einem anderen alkoholischen Getränken greift, so sehe ich das eher. Aber wir haben Constellation Brands durchaus am Boden unten mit guter Dividendrendite. Wir haben Brown-Forman, Anmerkung in Brown-Forman, bin ich investiert seit kurzem. Und wir haben vor allem Diageo, auch ein Whisky- und hochprozentiger Alkoholhersteller, die alle am Boden liegen und die wirklich gute Investmentchancen meiner Meinung nach bieten. Weil ich glaube nicht, dass die Leute aufhören, Alkoholiker zu trinken. Ich glaube, das wird weiterhin der Fall sein. Und ich glaube, dass da momentan Chancen bestehen. Ich erinnere mich zurück noch vor einigen Jahren, als die Tabakaktien, auch so eine Branche, die halt nicht besonders geliebt ist, nach unten geprügelt worden sind und jetzt schlägt man sich fast um die Tabakaktien. Super Renditen, super Dividenden sind nach oben geschossen und ich sehe sowas Ähnliches.
Das ist eine Altria zum Beispiel, ne?
Ja, absolut. Also dieser Wahnsinn, was die Aktie einfach von Altria gemacht hat. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich kann sie mir schnell reinladen. Also die ist tatsächlich vom Zwischentief 2021, da stand es bei 20 auf 66 gestiegen.
Und welche Dividendenrendite von 7-8% oder was?
Wahrscheinlich. Wie viel hoch sie jetzt noch ist, weiß ich nicht. Müsstest du kurz nachschauen. Aber es ist definitiv was spannend ist. Und ähnlich sehe ich es auch. Also wenn ich mich an 2020 zurückerinnere, 2020, 2021, Tabakaktien sind tot, niemand raucht mehr, alle werden Dings. Ja, die Leute rauchen vielleicht nicht mehr so viel Zigaretten, aber sie rauchen die Alternativprodukte, diese Vapes und diese anderen Dinger da, Elektro-Chick und wie das alles heißt. Also ist definitiv kann man das nicht vorstellen, was haben wir momentan.
7,68%, ja. 24.
Also, da, wenn du 2020 in der Nähe des Bodens nur irgendwo eingestiegen, sagen wir bei 30, gar nicht bei 20, sondern bei 30 eingestiegen bist, hat sich der Kurs mehr als verdoppelt und du nimmst dann trotzdem noch 7% Dividenden.
Das heißt, auf dein Initialinvestment 15%
Richtig. Dividenden. 15% Dividendenrendite, da brauchst du keine Sorgen mehr machen. Ja. Und so ein ähnliches Bild, kannst du mir vielleicht mal nachschauen, Diageo, D-E-O, ist das Kürzel, zumindest vom ADR, ich weiß jetzt nicht, das ist an für sich ein britisches Unternehmen. Auch da, also ich sage jetzt nicht in Dollar, der ADR ist von über 200 heruntergeprügelt worden auf 100. Momentan stehen wir bei 110. Hat sich also halbiert. Schaut für mich charttechnisch mega spannend aus. Ich würde sie lieber bei 80 kaufen, muss ich ehrlich sagen. Also man greift momentan auch ins fallende Messer hinein. Was haben die momentan für Dividendenrenditen?
2024 waren es 3,28% und 2025 year to date 1,61%.
Ja, okay. Also 3,28% ist halt auch schön, wenn ich dann eine Kursverdoppelung wieder drin habe und dann sind es nicht nur 3,28, sondern fast 7%. Also ich finde die einfach momentan extrem spannend und ich meine natürlich, man greift in ein fallendes Messer hinein, ich werde wahrscheinlich Short Puts zum 80 schreiben, also ist definitiv ein spannender Chart und ja, für mich eine Branche, die vielleicht noch ein bisschen leiden wird, aber nur wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute aufhören. Man muss dazu sagen, da geht es weniger um Bier bei Diageo, oder geht es eher um Whisky und Rum und solche Dinge.
Wo würdest du einen Short Put da ansetzen?
80.
Ich wollte gerade sagen, 80.
Ja, 80. Also du kannst aggressiv bei 100. Ich würde eher bei 80. Kommt jetzt natürlich darauf an, wie viel Prämie du bekommst für diesen Short Put noch.
Das ist aber auch spannend, dass man da die komplette Aufwärtsbewegung eigentlich wieder negiert hat. Ne?
Ja, also man ist nach der Pandemie, wo man ja wirklich dann ordentlich umgeschossen ist von...
Also du bist fast beim Pandemietief eigentlich.
Ja, du bist beim Pandemietief. Oder du warst fast, ja. Bei 90 war das Pandemietief, wir waren jetzt bei 95. Waren
das heißt, eigentlich hat sich da die Aktie seit 2013 so gut wie nicht bewegt.
Genau, ja. Und das sind gute Marken dahinter, finde ich. Man muss jetzt natürlich schauen, Brown-Forman, auch ein Whisky-Hersteller, der noch dazu die Fantasie hat, noch nicht internationalisiert zu sein. Brown-Forman eher in den USA. Diageo international gut aufgestellt. Constellation Brands finde ich halt schon, die haben halt meiner Meinung nach ein bisschen zu viel nachgekauft, zu viel Brands eingekauft. Die brauchen noch ein bisschen, bis sie sich konsolidieren wahrscheinlich. Aber ich finde alle drei Aktien mega spannend und ich werde das, also Brown-Forman habe ich schon. Ich werde jetzt da langsam aufbauen, Diageo als nächsten Depotwert.
Ja, also ich sehe da... Spricht für mich überhaupt nichts dagegen, vor allem wenn man solche Werte günstig einkaufen kann, die sich dann verdoppeln, verdreifachen und du hast Dividendenrenditen von 15-20%, das ist auf dein eingesetztes Kapital, das ist unglaublich fantastisch, ne?
Absolut, ja.
Also solche Strategien, wie gesagt, bei Altria und so, ich bin in Altria investiert, in meinem Langfristdepot und das ist nicht, da freue ich mich natürlich riesig, ne? Also
ja, absolut. Ich meine, ganz klar, das wird jetzt nichts, das ist jetzt keine Spekulation auf ein paar Monate.
Nein,
auf ein paar Jahre.
Genau, also das würde ich auch langfristig halten, sowas.
Und für mich auch noch ein Hintergedanke, ich meine, ich weiß nicht, ob das empirisch irgendwie darstellbar ist oder ob du das weißt, aber in Krisen wird ja angeblich mehr gesoffen.
Ja. Also das ist auf jeden Fall was sehr konstant bleibt. Also in ganz harten Krisen sind ja wirklich da, also in Kriegen und so weiter sind da Zigaretten, Whisky, Wodka und so, sind ja dann teilweise sogar Sekundärwährungen gehandelt worden. Ne? Und in großen Krisen, das ist ja auch so eine Brot- und Spiele-Geschichte. Ne? Also schau, dass der Alkohol billig bleibt, dann rebelliert das Volk nicht. Also dass der Alkohol zu teuer wird, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, die Margen müssen halt stimmen, weil das, was schon problematisch ist, und das ist auch bei diesen, ich habe es ein bisschen analysiert natürlich, ist, dass die Rohstoffe halt schon sehr, sehr viel teurer werden. Ja? Also ja. Die einkaufen müssen. Das heißt, das kann nicht ganz so billig bleiben. Aber gerade auch bei Diageo, auch bei Brown-Forman hast du halt dann wirklich auch coole Brands drin, die wirklich auch schon etabliert sind. Ja? Also Captain Morgan, ich weiß jetzt nicht, ob Captain Morgan bei Brown-Forman oder Diageo ist, ist zum Beispiel so eins. Ja, das ist ein Rum, ein Spezialrum. Dann.
Was ich schon sagen muss, ist, wenn es Bier jetzt teuer wird, dann hast du einen Aufstand und den werden wir live in dem Podcast das erste anzetteln, glaube ich.
Ja, das kann natürlich sein. Ja. Außer wir haben einen Biersponsor.
Melde dich, wir suchen einen Biersponsor.
Ja. Aber uns muss das Bier schmecken, das ist ganz, ganz wichtig.
Genau. Ja. Also Otter kriegen ist leider ausgeschlossen.
Naja, hallo. Okay, aber damit haben wir eigentlich zum Thema Bier, sage ich schon, zum Thema Food and Beverage alles gesagt oder hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
Nein, das sehe ich als abgeschlossen an.
Drei spannende Themen, Dominik, haben wir im Makro-Corner zu besprechen. US-Arbeitsmarktdaten sind rausgekommen. Da hat sich doch einiges getan. Vielleicht magst du mal Licht ins Dunkle der Zahlen bringen.
Ja, also wir haben halt Donnerstag, Freitag haben wir ganz spannende Zahlen gesehen. Wir sehen halt einen strukturellen Wandel von Vollzeitjobs und Teilzeitjobs. Also wir sehen einen Abbau von 357.000 Vollzeitstellen. Und dahingehend aber 597.000 Teilzeitjobs sind entstanden. Das ist halt schon ein struktureller Shift, wo man sagt, okay, die Leute arbeiten mehr Jobs, also sie arbeiten 2, 3, 4, 5 Jobs, kürzer, aber dafür mehr. Und die Vollstellen, die Vollzeitstellen gehen da drastisch zurück, was ein sehr schlechtes Zeichen konjunkturell ist generell, weil man halt auch für die Teilzeitstellen schlechter ausgebildetes Personal, billigeres Personal hernehmen kann meistens als für die Vollzeitstellen. Und genau, das ist einmal das eine. Wir hatten ADP und Non-Farm Payrolls, die natürlich katastrophal reingekommen sind, Donnerstag, Freitag, was natürlich auch wieder die Zinssenkungen dann im September jetzt dann eigentlich rein zementiert, weil man sagt, okay, jetzt schwächelt der Arbeitsmarkt, jetzt kann man eingreifen. Ich sehe es halt wirklich als konjunkturelle, intrinsische Schwäche, wo ich sage, das ist wirklich stark. Und wir stehen jetzt im September wirklich davor, dass man sagt, jetzt werden dann bei den Non-Farm Payrolls speziell wird eine Revision der Daten erwartet, wo man sagt, da werden wahrscheinlich sogar 1 Million Stellen runterrevidiert werden, nachträglich, die eigentlich überreportet wurden letztes Jahr. Und wenn das noch wirklich Fakt wird, wenn das passiert, dann schaut der Arbeitsmarkt wirklich schlecht aus, von einem auf den anderen Schlag. Und damit ist leider zu rechnen. Die Arbeitslosigkeit übertrifft zum ersten Mal die Stellen seit 2021, also nach Corona das erste Mal. Und dementsprechend geht's da weiter bergab. Ich habe da noch aufgeschrieben, Native-Born-Jobs brechen dramatisch ein, minus 561.000 im letzten Monat, der stärkste Rückgang seit August 2024. Weiß jetzt nicht, ob man da was rauslesen will, aber das sind halt so Zahlen, die sagen wir mal so, wir schlagen auf vielen, vielen Punkten in den Arbeitsmarktdaten derzeit Rekorde. Und meistens sind halt Negativrekorde und das, ja, lasst halt ein paar Alarmglocken aufschrillen.
Okay, was ist die Definition eines Native-Born-Jobs?
Naja, ein Native American ist halt ein Native, einer, der in Amerika geboren wurde, ne? Das, okay, also das soll quasi implizieren, dass das Foreigners, also Ausländer, die Jobs übernehmen.
Ja, man denkt, die werden abgeschoben.
Das ist halt jetzt die Frage. Also entweder ist es so, dass die Jobs generell weg sind, ja, dass Native-Born-Jobs weg sind und die Jobs generell weg sind.
Also das ist eher mit mehr Anforderungen verbundene Jobs, so würde ich es jetzt definieren. Ne? Also keine Jobs, wo man nicht mal die Sprache können muss.
Das weiß ich nicht, aber es wird generell drauf geschaut, wo der halt geboren ist. Also
die Anstellung, okay, tatsächlich geboren ist, okay, ja, okay.
Also die Anstellung der autochthonen Bevölkerung.
Okay, alles klar. Wie siehst du das jetzt da für die Zukunft? Hast du Prognosen?
Also ich denke ja, dass man strukturell in einen schwächelnden Konsumenten, in eine Konsumentenkrise reingeht, in eine Überschuldung und sehe da auch durch, ich sehe konjunkturelle Schwäche auf uns zukommen. Wir sehen, dass die Firmen Massinsolvenzen anmelden, dass die Stellen abbauen und KI wird das Ganze nicht besser machen. Ich glaube, dass viele Jobs gar nie zurückkommen werden, weil in der Zeit sich KI entwickelt und man die Stellen dann einfach gar nicht mehr braucht. Und dementsprechend sehe ich auch ich sehe generell über die nächsten Dekaden strukturell sehr hohe oder erhöhte Arbeitslosigkeit, weil die Jobs nicht so gebraucht werden. Ja. Und man muss sich da gesellschaftlich Gedanken machen, wie man das in Zukunft bespielt, ob man das halt mit Sozialtöpfen auffüllt, wie man den Menschen einen Sinn und eine Beschäftigung gibt, aber in der Arbeit wird es teilweise nicht mehr gebraucht werden einfach.
Ja, vor allem muss man sich auch Gedanken machen, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal in diesem Podcast über die Kreditkartenschulden der USA gesprochen, also wenn jetzt die Jobs auch noch wegfallen, dann brauche ich ja nicht mehr von einer Kreditkarte auf die andere drehen, weil dann kriege ich schlicht und einfach keine mehr.
Naja, du wirst schon in Amerika, das, geht schon.
Ja, aber das wird funktioniert. Okay. Aber das wird trotzdem irgendwann Schluss sein, also darüber sollten wir uns vielleicht einmal gesondert auch unterhalten, in einer der nächsten Podcast-Folgen, also gerne abonnieren und Gas geben. Also ja, weil ich sehe das schon auch als Gefahr kommen, weil das ist ja auch ein Damoklesschwert, das zwar schon seit wahrscheinlich Jahrzehnten, aber das wird immer mehr.
Gerade, was du richtig ansprichst, die Kreditausfälle, jetzt nicht nur Kreditkarten, alle möglichen Measurements, was Kredite angeht, sei es Student Loans, Car Credits, Hypothekarkredite, Kreditkartenschulden, alles zeigt so nach oben. Wir sind erst in der ansteigenden Phase, aber die Steilheit, also die Geschwindigkeit, mit der wir ansteigen, ist schneller als 2008. Und wir sind zwar nicht auf den absoluten Levels wie 2008, es wird in die Richtung gehen, weil ich wüsste nicht, wie sich diese Schuldenthematik lösen sollte.
Ja, weil der Staat kann sich hinaus inflationieren, aber die Bevölkerung halt nicht.
Eben, genau. Ja. Also der Private wird es weiter so machen. Und dementsprechend wird das in den nächsten 2 Jahren wird das komplett nach oben explodieren und es wird Kreditausfälle auf breiter Front geben. Also ich sehe da keinen Ausweg, sagen wir so.
Da sollten wir in einer oder nächsten Podcast-Folge wirklich drüber reden, was das für Auswirkungen haben könnte auf die Wirtschaft und auf den Arbeitsmarkt. und auf den Aktienmarkt.
Können wir sehr gerne machen, ja.
Sehr gut. Dann lass uns jetzt zum nächsten Thema weitergehen. Zinswende wird zur globalen Schuldenfalle. Da haben wir schon wieder die Schulden drinnen.
Ja. Es geht an Schulden einfach nichts vorbei, ne? Und die Zinswende drückt halt, also wir haben ja Anleiherenditen, die explodieren weiterhin. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Der Anleihenmarkt gilt als der intellektuellste Markt überhaupt. Da wird das große Kapital verwaltet von den Pensionsfonds und so weiter, die großen Gelder. Und deshalb wird dort das meiste Geld gemanagt. Und deshalb nennt man dort halt das wirklich richtige Smart Money. Und man muss sich immer im Gedanken behalten, dass man in der Fiskalpolitik auf staatlicher Ebene das kurze Ende der Zinsstrukturkurve managen kann. Man kann dort die kurzfristigen Zinsen bestimmen. Das langfristige Ende wird vom Kapitalmarkt gemacht, am Sekundärmarkt.
Ja.
Und nur weil ich am Kurz, und das kann auch die EZB nicht bestimmen mit Geldpolitik oder die Fed auch nicht, wenn ich dort Anleihen zu 5% rausgebe oder so, dann muss das der Kapitalmarkt nicht kaufen. Er muss es nicht absorbieren. Du musst einen Anleihekäufer dafür finden. Und da scheitert es jetzt zunehmend, dass wir immer weniger Leute finden, die diese Schulden kaufen wollen. Also China zum Beispiel dreht den US-Schulden den Rücken zu, wieso umso mehr der politische Osten das weitermacht, umso schwieriger wird es für die USA. Deshalb ist es halt sehr charmant, dass man da diesen Bailout durch die Hintertür über Stablecoins derzeit hat, weil Stablecoins fragen ja US-Treasuries nach, um quasi dieses Peg, diese Verbandelung mit dem US-Dollar zu halten, kaufen die US-Schulden auf. Und die sind mittlerweile der 18. größte Schuldner der USA.
Und werden groß wachsen noch. Ne?
Und werden groß wachsen. Deshalb ist es auch ein, sage ich einmal, kommt der USA sehr gelegen, dass der Kryptomarkt wächst. Und ja, somit incentiviert das auch an, den Kryptomarkt weiter zu stärken, weil man dann über die Hintertür quasi einen US-Schuldenkäufer hat, den diese Staatsschulden eigentlich gar nicht so interessieren. Ne? Und rennen da sogar die Tür ein, die Leute, ne? Mit den ganzen Bitcoin-Produkten und weiß ich nicht was.
Ja, ja.
Kannst du in der klassischen Finanz sogar noch Geld verdienen und schaffst du neue fiktive Absatzmärkte, wo du die M2-Geldmengenausweitung natürlich rechtfertigen kannst, weil du im Realwirtschaftlichen schaffst du es ja gar nicht mehr, das exponentielle Wachstum abzuzeichnen, was du brauchst eigentlich, um diese Geldmenge abzubilden oder aufzusorgen. Dementsprechend musst du in der fiktiven Realwirtschaft erweitern, irgendwelche Absatzmärkte, seien es jetzt digitale Grundstücke oder Grundstücke am Mars, wofür die Leute bereit sind, irgendwie Geld zu zahlen an irgendeine Firma, und die Firma, die das wieder einnimmt, die ist dann, zahlt dann wieder Steuern an den Haushalt. Ne?
Ja.
Und so schaffst du es halt, über den fiktiven Absatzmarkt quasi den realen Bereich in den fiktiven zu erweitern, um diese Geldmenge irgendwie darstellen zu können beziehungsweise aufzusorgen. Und ja, also wie gesagt, der Anleihenmarkt glaubt den Staaten nicht mehr, dass sie das irgendwann zurückzahlen, und ich verstehe auch warum. Und wir haben jetzt mit Frankreich zum Beispiel das nächste Thema in Europa, die jetzt einen IMF-Bailout, International Monetary Fund, also von der Weltbank, brauchen. Und die Frage ist halt, ja, die EZB könnte es noch retten aus der Gelddruckpresse, so wie bei Italien über TIP-Programm oder wie es geheißen hat, ich glaube TIP war es.
Ja.
Und die Frage ist halt, wie lange geht das mit der Glaubwürdigkeit gut? Ne? Weil das ist die Büchse der Pandora. Wenn du die Staaten dann wirklich aus der Druckerpresse finanzierst, was hat das Geld für einen realen Wert? Das ist die Frage dann.
Absolut. Und das ist halt auch Thema, das wir wieder gesondert besprechen müssen einmal. Ja, weil es ist ein Wettabwerten zwischen Dollar und Euro dann, das für mich kommt.
Ja, es ist die Frage des least dirty shirt, also das am wenigsten schmutzigste Leiberl in der Wäsche, bevor du sie waschst. Was ziehst du noch ein zweites Mal an? Was kannst du noch einmal umdrehen?
Renminbi.
Ich sage Schweizer Franken, und die norwegische Krone finde ich ganz charmant. Aber ich würde den Schweizer Franken eigentlich über alles drüber stellen eigentlich.
Ja, okay.
Wenn es eine Fiat-Währung sein muss. Ja. Ansonsten würde ich klar zu Gold tendieren.
Das wäre eine super Überleitung zum nächsten Thema. Der Edelmetall-Superzyklus ist voll im Gange. Du hast ja vorher, oder wir haben schon geplaudert einmal über die Zentralbankflucht aus den Treasuries hinein ins Gold.
Ja.
Was gibt's da Neues?
Ja, also das ist ungebremst. Die Polen kaufen massive Goldbestände zu. Also nicht nur Polen, generell auch alles, was eigentlich die ganze Welt kauft zu. Alle Zentralbanken kaufen zu. Und das sieht man auch in der Reservewährung, im absoluten Level der Reservewährung, dass immer weniger Fiat, also noch immer viel Fiat, aber es nimmt ab und es kommt immer mehr Gold dazu. Und das ist ein großer Punkt. Und auf jeden Fall, Gold steht bei $3,600 jetzt. Absolutes All-Time-High wieder, rekordhoch. Und genau aus den Gründen, die wir im vorigen Abschnitt genannt haben, steigt einfach Gold tendenziell weiter. Mhm. Goldman Sachs sagt jetzt auch noch eine Prognose von $5,000 voraus. Sollte die Zentralbank, die amerikanische, da jetzt die Unabhängigkeit verlieren durch das Eingreifen von Donald Trump, könnte es da relativ schnell weiter nach oben gehen bei Gold.
Bin ich sehr gespannt drauf. Lass uns diese Themen alle im Auge behalten natürlich. Das heißt, abonnieren und definitiv folgen zahlt sich aus. Wir werden die nächsten Wochen und Monate sicher noch öfters drüber plaudern. Hast du noch irgendwas abschließend zu dem Thema?
Nein, also ich bin da nur immer wieder angetan, wie schnell sich jetzt heutzutage Dinge bewegen und deshalb macht es mir auch immer sehr viel Spaß, mit dir über diese Dinge zu quatschen. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal.
Absolut. Dann alles Liebe. Ciao, ciao.
Ciao.